Lead UX, the User Experience Leadership Circle, hosted by Dr. Thomas Führinger-Kuhn. Heute unterhalte ich mich mit einer spannenden Gästin, die einen Hintergrund in Wirtschaftswissenschaften hat und während des Studiums ihre Liebe zum UX-Design entdeckt hat. Sie hat dann diese Erkenntnisse genutzt, um ein eigenes Leadership-Framework zu entwickeln. Wir unterhalten uns in dieser Episode natürlich etwas mehr im Detail über das Design-Leadership-Framework, aber auch über die Veränderungen, die sich in der UX-Branche in letzter Zeit abzeichnen und auch darüber, wie das Design Leadership Framework dabei helfen kann, diese neuen Herausforderungen zu bewältigen. Wie so oft spielt dabei Stakeholder Management eine relativ wichtige Rolle, aber auch solche Themen wie Teamführung, Design Operations und auch die Übertragung in die ganze Organisation hinein werden wir genauer betrachten. Wir unterhalten uns auch darüber, wie wichtig es ist, sich mit Gleichgesinnten auszutauschen, insbesondere wenn man in Führungspositionen hineinwächst und vielleicht in seinen bisherigen Jobs noch keine großartigen Führungsskills erwerben konnte. Dazu hat meine heutige Gästin auch ein Design Leadership Retreat durchgeführt, von dem sie euch berichten wird. Es sind also wieder spannende Themen dabei für Leader, UX-Führungskräfte und alle, die es werden wollen. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen zu Lead UX, eurem Kompass durch die sich ständig verändernde Welt des UX-Leadership und des UX-Reifegrads in Unternehmen. Mein Gast in dieser Episode heute ist Katharina Koberdamm. Sie ist Design Coach und Consultant und wir kamen ins Gespräch über ihr Design Leadership Framework, das sie entwickelt hat. Und darüber unterhalten wir uns auch und betrachten natürlich auch alle anderen Themen, die damit zu tun haben, persönlicher Werdegang und Motivationsfaktoren. Und natürlich haben wir auch am Ende wieder viele Tipps für UX-Führungskräfte in petto. Ja, Katharina, freut mich sehr, dass du heute bei mir zu Gast bist.
Ja, hallo, ich freue mich auch sehr.
Ja, am Anfang bitte ich ja meine Gäste immer kurz sich vorzustellen. Vielleicht kannst du auch so ein bisschen was über deinen Werdegang erzählen. Dein Ausbildungshintergrund, wie bist du mit UX-Design in Berührung gekommen und was hat dich dahin geführt, wo du jetzt beruflich stehst?
Ja, ist eigentlich eine ganz schöne Geschichte. Ich habe nämlich was studiert, was überhaupt nichts mit UX und Design zu tun hat. Ich habe ganz klassisch Betriebswirtschaftslehre an der HTW in Berlin studiert, auch so mit den typischen Schwerpunkten Personal, Organisation, Management. Und dann gab es eigentlich recht weit am Ende des Studiums so ein Wahlfach, das hieß Usability Engineering für SAP. Das fand ich irgendwie spannend und habe mich da reingesetzt. Und das war so wirklich, in diesem Fach hat das irgendwie wie so geklickt, sage ich jetzt mal. Das war so wie so ein fehlendes Puzzleteil. Neben diesen ganzen Wirtschaftsthemen gab es da eben auch irgendwie so einen kreativen Anteil in diesem Thema und eben so eine schöne Kombi aus IT, Business, kreative Arbeit, und das hat mich sofort gepackt und ich dachte, okay, in die Richtung muss ich mich weiterentwickeln, und dann habe ich mich da auch noch im Studium da reingehangen, was ja damals auch gut ging. Wissen ja auch viele nicht mehr, dass das Thema Usability früher ganz nah so an dem Ergonomie, Arbeitsplatzergonomie und solchen Themen dran war und somit auch so einen Bezug hatte, also zum Personalthema zum Beispiel. Ja, und dann habe ich mich voll reingehangen und dann auch meine Diplomarbeit über User-Centered Design für SAP-Software geschrieben. Und ja, und danach ging es eigentlich nahtlos weiter. Habe dann bei Agenturen im UX-Design gearbeitet mit dem Schwerpunkt so Konzeption, User-Research, also so eher so der erste Teil vom Prozess. Und ja, um das jetzt nicht zu lang zu machen, also dann über die Jahre werden die Themen natürlich vielfältiger, strategischer, habe dann auch irgendwann viel mit Customer Journeys und Service Design gearbeitet. Und 2018, also jetzt haben wir so ein bisschen vorgespult, habe ich mich dann noch viel mehr für das ganze Thema Organisation und Führung von UX-Teams und von Design-Teams interessiert und in dem Zuge dann auch so ein bisschen verrückt, so mein eigenes Research-Projekt angefangen und habe das einfach mal Design Leadership Framework genannt, was im ersten Schritt eigentlich nur so für mich selber war, aber dann so beim ersten Konferenzbeitrag einfach unheimlich auf Resonanz gestoßen ist, sodass ich seitdem mich eigentlich total in diese Richtung dann entwickelt habe. Also durch diese Arbeit sind viele Türen aufgegangen. Ich hatte dann lange Jahre auch eine Lehrtätigkeit im Design- und Innovationsmanagement und konnte eben seitdem auch viele Organisationen mit dem Framework beraten und bin mittlerweile, nachdem ich 2 Jahre in Elternzeit war, vor kurzem, bin ich jetzt seit einem Jahr also wirklich voll nur noch tätig als Coach und Consultant für Design- und UX-Leader. Ja.
Ja, super. Klingt sehr spannend. Also es ist ja immer wieder interessant zu hören, wie Leute so mit dem UX-Bereich in Berührung kommen. Und das hört man ganz oft, dass es irgendwann einen Klick gemacht hat und dann man denkt so, ah ja, das ist der Bereich, in den ich gehen will und der mich motiviert beruflich. Und das bringt mich dann im Prinzip auch schon zu dem Thema Motivationsfaktoren im UX-Bereich. Also du hast es schon ein bisschen gesagt. Aber wofür stehst du morgens auf? Was sind so in dem Bereich, in dem du jetzt tätig bist, deine größten Motivationsfaktoren?
Ja, also am Anfang habe ich ja gerade gesagt, war es so eher so Enterprise-Software und Arbeitsergonomie und so eigentlich so die Motivation dahinter, den Menschen, die mit so einer Software den ganzen Tag im Büro arbeiten, ne, also zum Beispiel eben so eine SAP-Rechnungsprüfung oder irgendwas, dass man denen irgendwie die Arbeit ja vereinfacht, Frustrationen erspart. So, das war so meine Eingangsmotivation und über die Jahre haben sich natürlich diese Art von Projekten, die sind irgendwie weniger geworden im Agenturgeschäft. Und dann hat sich die Motivation für mich eben dann mehr dahingehend geändert, jetzt die Menschen, die also UX-Teams oder Design-Teams führen, dass ich die unterstütze mit meinen Materialien, mit der Wissensvermittlung, mit dem Framework, mit meiner Tätigkeit auch im Coaching und Mentoring. Und das ist eigentlich jetzt die Motivation, wo ich aufstehe und das auch mir unheimlich viel bringt, so das Feedback zu bekommen, hey, das hat mir geholfen, das war ein toller Impuls oder so, das treibt mich momentan an.
Gab es da irgendwie so ein ganz spezielles Highlight, das du teilen kannst?
In dem Zusammenhang? Ja, in der letzten Zeit gab es natürlich, haben wir ja alle mitbekommen, auch viel Kündigungen im Designbereich und da hatte ich also eine Coaching-Kundin, die eigentlich zu mir kommen wollte wegen dem Design Leadership Coaching für ihre Tätigkeit. Und dann wurde sie aber entlassen. Und das war erstmal so für mich erstmal so ein neues Terrain. Okay, wie arbeiten wir jetzt zusammen? Was kann ich da überhaupt helfen? Und das war für mich ein ganz tolles Feedback dann zu hören, dass ich sie also auch so in diesem Prozess irgendwie gut unterstützen konnte, irgendwie auch Hoffnungen geben konnte für eine Weiterentwicklung, für eine neue Rolle, auch so ein bisschen aufzuarbeiten. Wie lief es jetzt da? Warum ist es vielleicht schiefgegangen auch? Oder warum wurde sie entlassen? Und das war so ein neues Terrain, auch so ein bisschen abseits von meiner Expertise eigentlich. Aber das hat mir so gezeigt, dass es unheimlich toll ist, mit Menschen zu arbeiten und sie auch dann wirklich unterstützen zu können. Und das, ja, war ein toller Moment im letzten Jahr.
Im Prinzip ist es ja im UX-Bereich gerade der Punkt, dass wir mit Menschen arbeiten. Und das passt ja dann eigentlich auch ganz gut. Mhm. Aber ich vermute mal, wir kommen später noch auf die Details vom Design Leadership Framework. Aber so das Karriere-Coaching, ist das Teil des Frameworks oder ging das dann eigentlich so auch darüber hinaus?
Also dieser Punkt jetzt mit dem Karriere-Coaching, das kommt immer mal wieder hoch in den Coachings, weil es ja auch ein Thema ist, was viele Designleader umtreibt, so wie kann ich in meiner Rolle wachsen, was könnte irgendwie eine nächste Aufgabe sein. Aber ich würde sagen, der Kern von meinem Coaching ist schon eher so ein fachlicher zum Thema Design Leadership, Teamaufbau, Strategieentwicklung, Design Operations, also eher so die Führungsthemen und fachlichen Themen rund um UX-Teams und Design-Teams.
Was kennzeichnet so dann deine Tätigkeit als Consultant, wenn du mit dem Design Leadership Framework unterwegs bist? Hast du da vielleicht Läuft es immer ähnlich ab oder gibt es irgendwie mal den einen oder den anderen Schwerpunkt? Vielleicht kannst du darüber noch ein bisschen was erzählen, wie so dein Beratungsalltag aussieht, wenn du mit dem Design Leadership Framework arbeitest.
Ja, also ich würde sagen, dass mein Beratungs- und Coaching-Alltag unheimlich vielfältig ist. Also da gleicht eigentlich kein Kunde und kein Projekt dem anderen. Das ist natürlich super spannend. Manchmal ist es auch ein bisschen aufreibend. Und ich mache ja, also hauptsächlich mache ich gerade 1:1 Coachings, auch ab und zu mal so Teambegleitung, aber es hat sich mehr so Richtung One-on-One Unterstützung eigentlich entwickelt. Und was ich auch immer noch super gerne mache, ist alle Formen von Wissensvermittlung. Also gerade ja Online-Schulung oder irgendwie Seminare, Trainings. Da bin ich teilweise entweder eingeladen bei anderen, die sowas anbieten, oder ich organisiere auch selber sowas wie zum Beispiel das Design Leadership Retreat, was wir letztes Jahr gemacht haben, zusammen mit meinem Kollegen Sascha Malke. Und also das ist so ein ganz bunter Mix aus Coaching, Workshops, Trainings und auch so halt auch der Arbeit an eigenen Materialien, Schulungsunterlagen, Framework-Materialien, genau.
Sind dann die Themen, die ihr bearbeitet, also gibt es da irgendwas, was sich wiederholt, also so Sachen, die du beobachten kannst, wo du denkst, ah ja, das passiert ganz häufig oder kommt ganz häufig vor bei deinen Kunden, Dinge, die sich vielleicht immer wiederholen oder Muster, die sich so abzeichnen?
Ja, also ich glaube, das kann man schon sagen, dass es immer sehr ähnliche Herausforderungen gibt aktuell. Also ich glaube, da hast du, glaube ich, auch schon mal eine ganze Folge zugemacht. Das ganze Stakeholder-Thema kommt eigentlich in jedem Coaching und in jeder Begleitung hoch. Also wenn man das Thema ein bisschen größer fassen will, dann geht es darum, wie kann ich irgendwie als Design-Leader, UX-Leader mein Team irgendwie besser positionieren, die Aufgaben irgendwie spannender bekommen, dass ich also auch so Innovationstreiber sein kann, dass ich die Produkt-Roadmap besser beeinflussen kann, dass ich irgendwie auch bei strategischen Themen dabei sein kann. Und damit ich in diese Position komme, muss ich mir natürlich auch irgendwie das Standing erarbeiten mit den anderen Leuten in meiner Firma und da irgendwie, okay, wie können wir darüber kommunizieren? Wie kannst du irgendwie einen besseren Kontakt mit deinen Vorgesetzten, deinen Stakeholdern haben, um deine Themen, wo du dich eigentlich ein bisschen mehr verwirklichen willst als Designleader, halt zu positionieren? Und ein Thema, was damit auch sehr eng verwandt ist, ist das Thema Strategieentwicklung, weil ganz oft fehlt es ja auch so ein bisschen an dem Handwerkszeug. Wo will ich eigentlich hin? Warum? Auf welche Ziele zahle ich damit ein? Was ist denn meine Vision für mein Team oder für das Thema User Experience in unserer Organisation? Das irgendwie zu erarbeiten, zusammenzufassen, zu kommunizieren, die Stakeholder da auch mit ans Board zu bringen, das sind so Themen, die eigentlich fast immer auftauchen. Und da unterstütze ich dann auch bei, entweder gebe ich Feedback zu Sachen, die vielleicht schon da sind, oder ich gebe einen Impuls für einen Prozess, oder wir besprechen eher so die persönliche Ebene, ne? Was sind das für Stakeholder, wo gibt's da Konflikte, also das, wie das im Detail aussieht, ist sehr unterschiedlich, aber so dieser Gesamtthemenkomplex kommt sehr oft.
Hilft dir eigentlich dein Businesswissen? Also gerade beim Stakeholder-Management geht es ja letzten Endes auch darum, dass man sich ein bisschen in die, also Position auch von Entscheidern und Menschen versetzt, die halt dafür zuständig sind, dass das Unternehmen weiter existiert, also am Ende des Tages Geld verdient. Hilft dir da dein Businesswissen, um sowas besser machen?
Ja, ich würde sagen, dass das eigentlich meine gesamte Karriere oder Laufbahn über absolut großen Wert hatte, weil ich genau mit diesen Themen, wo also viele im Designbereich ja so ein bisschen strugglen, sage ich jetzt mal, das waren irgendwie immer Themen, wo ich nie ein Problem hatte, weil es irgendwie immer wusste, okay, wie rede ich mit denen, was ist die Sprache, was interessiert die, ne? Also, dass du da halt nicht irgendwie mit einem bestimmten Design-Detail rum um die Ecke kommen musst, sondern eher sagst, okay, ich glaube, so kriegen wir mehr Nutzer oder so kann ich die besser onboarden oder hier können wir einen Bruch in der Journey beheben und das führt mir vielleicht zu mehr Anmeldung oder wie du es auch immer argumentierst, aber dass du halt mehr aus der Business-Seite argumentierst, wo es letztendlich ja immer nur darum geht, wie können wir mehr Geld verdienen oder Kosten reduzieren? Ja, so ganz plump, ne? Oder wenn man noch ein bisschen idealistischen Grund draufsetzen will, vielleicht, wie können wir zufriedenere Kunden haben? Ja, aber so diese, das sind ja so die großen Ziele. Und dass man da irgendwie anknüpft mit seiner Arbeit und da auch das Selbstbewusstsein hat, mit den Leuten irgendwie ins Gespräch zu gehen. Das ist auch was ich oft feststelle, dass es so eine Scheu gibt. Ne? Also klar, wir arbeiten auch viel remote, aber wenn man im Office ist, warum gehst du nicht mal mit dem Mittagessen oder einen Kaffee trinken oder hörst dir mal an, was sind denn so die Themen, die der gerade auf dem Zettel hat und so. Da gibt's irgendwie so eine Scheu. Das wird schnell unter so Networking, Politik, das brauche ich nicht, will ich nicht und so. Und ja, ich bin der Meinung, dass Businesswissen da unheimlich viel hilft. Auch so, keine Ahnung, was ist ein Geschäftsmodell? Wie verdienen wir hier Geld? Was ist denn hier die Wertschöpfungskette? So ein paar Basics, so, die helfen dir schon, da irgendwie auch ernster genommen zu werden. Das ist, ja, würde ich schon sagen.
Und wenn man sich jetzt praktisch in die Rolle der Stakeholder hineinversetzt, am Ende des Tages haben die auch einfach bestimmte Herausforderungen, die sie lösen müssen. Und dann ist ja der interessante Punkt, wie kann ich als UX-Leader etwas dazu beitragen, dass die wiederum ihre Probleme lösen und dadurch genau ein Beitrag zum Unternehmenserfolg geleistet wird, finde ich auch extrem wichtig. Und ich meine, Networking ist ja an sich nicht schlecht. Also,
Aber du weißt, was ich meine. Das ist manchmal hat das so wie so einen negativen Beigeschmack irgendwie. So,
Als
wäre es irgendwie schmutzig oder so.
Ja, das stimmt schon. Aber also, jetzt haben wir so über ein paar Sachen gesprochen, die sich immer wieder wiederholen. Und dann wäre jetzt die andere Frage, du hast schon angedeutet, also UX, der UX-Bereich ist ja gerade auch so ein bisschen im Umbruch. Es verändert sich einiges in den Unternehmen. Was weiß ich, Budgets werden zumindest mal genauer angeschaut oder sind jetzt nicht mehr so vorhanden, wie das vielleicht, vor einigen Jahren noch war. Und hat sich da auch was geändert, was du beobachtest in letzter Zeit oder vielleicht auch, wie Tätigkeiten in Organisationen eingebunden sind?
Ja, ich glaube, insgesamt merkt man schon so, ich kriege es ja immer so zweite Hand vor allen Dingen, ne, über die Firmen, mit denen ich arbeite oder die Designleader. Aber was ich schon merke, ist, dass einfach wirklich so das Klima ist schon ein bisschen rauer geworden. Gerade für so eher so Discovery-Innovationsthemen habe ich den Eindruck, dass die Budgets doch sehr zusammengedampft wurden. Also alles, was irgendwie links und rechts ist vom Tagesgeschäft, wo man jetzt einfach einem agilen Produktteam zum Beispiel zuarbeitet als Designer oder mitarbeitet, da ist da immer weniger Luft für ist und Budget und man eben wieder anfängt, was ja eigentlich schon für mich ein bisschen durch war, so die Debatte, brauchen wir das? Hat das irgendwie einen Wert, dass wir hier irgendwie mit Designprozessen, User-Centered Design irgendwie auf Sachen raufgehen? Ich dachte, der Case ist gemacht, ja, damals 2018, wo alle hier Business Value of Design und so. Und jetzt haben wir die Diskussion wieder neu. Und die Designleader müssen das wieder alles neu verargumentieren. Und nicht nur das, es ist auch, finde ich, wird immer schwieriger, diese Art von Arbeit aber auch reinzubekommen, weil mit Design mittlerweile an vielen Stellen so eng eingetaktet ist in diese, ich sag da immer, agile Produktorganisation zu, also so diese Maschine, die da läuft in den Firmen und digitale Produkte herstellt, dass man da so eingetaktet ist, dass darunter schon, finde ich, so eine Design- und UX-Kultur auch leidet, also so der horizontale Austausch zwischen Designern und ja, eben so ein bisschen freiere Prozesse, Discovery-Sachen, das wird doch gerade deutlich weniger, habe ich den Eindruck. Weiß nicht, wie du es erlebst.
Ja, also ich bin ja in der Automobilbranche unterwegs. Da ist es schon auch so, dass Budgets angeschaut werden, gerade zur Zeit natürlich. Aber auf der anderen Seite, in dem Umfeld, in dem ich unterwegs bin, ist man sich schon darüber bewusst, dass es auch wichtig ist, mal ein bisschen über den Tellerrand hinaus zu gucken und auch so Discovery und frühe Phasen der Entwicklung, also auf jeden Fall auch durchzuführen. Also das finde ich schon. Aber der springende Punkt ist halt an die Design Leader, jetzt also an die Führungskräfte, in Design- oder UX-Bereich stellt es natürlich auch andere Herausforderungen. Also finde ich jedenfalls. Beobachtest du das auch oder was hat sich so aus deiner Sicht verändert, was Anforderungen an die Design-Leader jetzt angeht, durch diese veränderten, durch das veränderte Geschäftsumfeld vielleicht?
Ja, also ich denke, wie gesagt, ich glaube, so das Herstellen von einem Teamgefühl und einer Teamkultur ist teilweise schwieriger geworden durch diese, ja, zum einen die dezentrale Organisation von UX-Design, aber auch natürlich Remote-Arbeit. Ich bin total für Remote-Arbeit, aber es macht natürlich bestimmte Sachen wie so einen informellen Austausch oder so Review, Feedback-Prozesse, so Teamgefühl, das macht es natürlich ein bisschen schwieriger. Und das glaube ich schon, dass da eine UX-Führungskraft irgendwie für mich mehr schauen sollte, dass da sowas nicht ganz verloren geht. Ich war vor einiger Zeit in einem Workshop bei so einem Team, was so arbeitet. Das waren 15 UX-Designer, die also alle, jeder einzeln in einem Produktteam sind. Und ich fand diesen Workshop absolut irre, weil ich das Gefühl habe, das sind 15 Leute, die kennen sich nicht. Die sitzen jetzt alle in einem Workshop-Raum und checken ihre E-Mails, anstatt irgendwie einen Kaffee zusammen zu trinken und zu sagen, hey Mensch, und wie geht's und so. Und es kam auch in diesem Team-Workshop dann wirklich raus, dass das also ein ganz großes Thema war, dass es da also kein Peer-Feedback gibt, dass es da kein Austausch über Learnings, über Trends, über, ne, also einfach so was man halt auch unter Designern braucht, so als Gewerk insgesamt. Und dass das also unheimlich gefehlt hat und es schlägt sich auch in der Motivation wieder und in der Qualität der Arbeit. Also das ist für mich so ein Thema und ansonsten aber auch natürlich, was die letzten Jahre ja ganz viel war, das ganze Design-Operations-Thema, wie kann ich das irgendwie alles streamlinen und skalieren und professionalisieren, damit muss man sich viel beschäftigen. Ja, das sind beispielsweise jetzt mal so zwei Themenkomplexe.
Wir haben jetzt ja schon ein paar Mal Design Leadership Framework erwähnt. Ja, so natürlich sind viele bestimmt gespannt, was verbirgt sich überhaupt dahinter. Also vielleicht kannst du jetzt nochmal oder jetzt ein bisschen inhaltlicher einsteigen und was dazu erzählen, worum geht es überhaupt in dem Design Leadership Framework, was sind so die einzelnen Komponenten und genau, damit sich die Zuhörerinnen und Zuhörer besser darunter was vorstellen können.
Ja, also das Design Leadership Framework erstmal so ganz zusammenfassend ist ein Management-Tool, was Design-Leadern helfen soll, einen besseren Überblick über ihre Aufgabenfelder und Verantwortlichkeiten zu haben. Also es geht um die Frage, mit welchen Themen und Aufgaben, Verantwortlichkeiten muss ich mich als Design-UX-Führungskraft eigentlich beschäftigen. Und da war mein Ziel, ein sehr übersichtliches Modell zu entwickeln, weil ich das für andere Bereiche, zum Beispiel für HR oder IT, hatte ich sowas gesehen und dachte, oh, sowas ist cool, wenn du irgendwie so auf einen Blick siehst, okay, womit muss ich mich beschäftigen? So ein One-Pager. Und das wollte ich halt gerne für Design und UX. Ich sage immer Design und UX, weil eigentlich ist das meiste Design, ist heutzutage digitales Design und deswegen sind die Begriffe eigentlich an vieler Stelle jetzt für mich auch schon synonym. Und ja, also dieses Framework wollte ich entwickeln und habe dann also einen längeren Research-Prozess gemacht mit sehr viel Literaturrecherche und dann auch so Informationsarchitekturmethoden, um das Ganze zu strukturieren und zu ja in ein Framework zu gießen. Und die 5 Kernbereiche, die ich also identifiziert habe für Design Leadership, sind Strategie, Experience, Operations, Team und Enterprise. Und das sind erstmal so die 5 Säulen. Und zu jedem dieser 5 Säulen gibt es dann 6 Einzelaspekte, die das Ganze nochmal ausdetaillieren. So, und so erhält man dann so einen One-Pager-Überblick mit 30 Kästchen, sage ich jetzt mal ganz platt, die also Themen sind, mit denen ich mich als Design-Leader auseinandersetzen muss. Und ich kann gerne mal zu jedem dieser Kernbereiche einfach ganz kurz was sagen, dass man so ein bisschen einen besseren Eindruck bekommt und fange da mal mit dem Strategiebereich an. Da geht es eigentlich wirklich darum, dass ich als Designleader also eine Vision und Strategie für meinen Bereich habe. In der Business-Sprache ist das eine funktionale Strategie. weil sie ist, ich bin eine Funktion, also die Funktion ist Design oder UX und ich muss für meinen Bereich eine Strategie entwickeln, wie ich mich also positioniere, wie ich Wert schaffe, wie ich meinen Bereich aufbaue, mein Team aufbaue und das Thema eben verankere, aufbauend auf der darüberliegenden Firmenstrategie oder Bereichsstrategie, was auch immer. So. Und ja, und in dieser Kernsäule Strategie geht es also im Framework sowohl um die Entwicklung davon, also Strategie, Roadmap, Vision, Ziele und so weiter, aber auch um die Umsetzung, weil da brauche ich nochmal ein bisschen anderes Handwerkszeug wie Change Management, Programmmanagement, Projektmanagement, so solche Themen. Also das ist so dieser erste Bereich. Im zweiten Bereich Experience, da verstecken sich eigentlich lauter so Themen, die man so am ehesten mit Design Leadership assoziiert. Also so das Thema Creative Direction, Designprinzipien, Designsprache, Nutzerperspektive, Designphilosophie. Also so alles, was ich als Führungskraft in irgendeiner Form so ein bisschen definieren oder machen muss, um sicherzustellen, dass wir hier irgendwie wissen, was gutes Design in der Firma heißt. Und was da auch unser Ansatz und unsere Philosophie ist, wie wir da hinkommen. Und in diesem dritten Bereich Operations wird das Ganze dann eigentlich skaliert und professionalisiert. Ja, also da geht es dann darum, diese alltägliche Arbeit in Teams, gerade in größeren Teams, zu erleichtern. Die Zusammenarbeit mit Produktteams, mit Produktmanagement, Development und so weiter auch ein bisschen zu regeln. Und da haben wir dann Themen drin wie Design Workflow, Org-Struktur, der digitale Arbeitsplatz, Tooling, alles, was wir so auch die letzten Jahre ja viel im Bereich Operations diskutiert haben. Aber das geht nicht ohne den Experience-Bereich, ne? Also, weil wir müssen natürlich, sagen wir mal nur ein Beispiel, wir müssen natürlich erstmal irgendwie Designprinzipien und Designsprache inhaltlich und fachlich entwickeln. Und danach können wir die operationalisieren und in ein Designsystem packen und ein Tool bereitstellen und so weiter, ne? Aber es gibt da so oft diese zwei Komponenten, wie wollen wir arbeiten und wie kann man das Ganze jetzt ja, hochskalieren und für alle verfügbar machen. Jetzt sind wir schon beim vierten Bereich, der ist natürlich auch ganz wichtig, das ist der Teambereich. Und hier dreht sich in meinem Framework alles um die Leadership-Aufgaben, die ich rund um die Menschen habe, die in meinem Team sind. Und zwar vom Recruiting, Onboarding bis hin zum ja, so Support, so One-on-One-Support, was ich ja auch machen muss mit meinem Team, bis hin zum Thema Talentförderung, Entwicklung, Karriereentwicklung. Also da sind ganz viele Themen drin, die im Deutschen ja auch oft unter Personalverantwortung und Personalentwicklung laufen. Ne? Im Englischen gibt es so tolle Wörter gar nicht, also, die es so auf den Punkt bringen. Also ja, das ist die Teamperspektive vom Framework. Und der letzte Bereich ist der Enterprise-Bereich. Der, haben wir ja heute schon ein bisschen drüber gesprochen, der wird ja oft ein bisschen stiefmütterlich auch angegangen von Design-Leadern, weil hier geht es so ein bisschen darum, eben das Thema UX und Design im Gesamtkontext des Unternehmens zu sehen, zu positionieren, zu verankern. Und da sind Themen drin wie Alignment mit anderen Business-Funktionen, Verbindungen, Beziehungen mit Stakeholdern aufbauen, mein Team irgendwie, ja, die Fähigkeit meines Teams auch zu kommunizieren. Ne? Das haben wir ja ganz oft, dass Designleader sagen, die wissen gar nicht, was wir eigentlich alles könnten. Ne? Wir könnten ja auch da unterstützen und bei Strategie unterstützen und so weiter. Und ja, wer kann den Stakeholdern einen Vorwurf machen, wenn sie es, ne, sie müssen sich die Info nicht holen selber, sondern ich als Designleader muss damit rumlaufen. Und da auch für mein Team so ein bisschen der Advokat sein. Ja, und das ist so ein bisschen der Enterprise-Bereich, wo ich also Design und den Design-Methodik halt verankere und positioniere. Ja, das war jetzt mal so ein Schnelldurchlauf. Aber du hast ja wahrscheinlich gemerkt, dass so in jedem Bereich auch unheimlich viel drinsteckt, so an nötigem Fachwissen auch und Erfahrung und so weiter.
Also ich könnte mir vorstellen, dass einzelne Bereiche davon von dem UX-Team selber verändert werden können, ohne dass jetzt da großartige, was weiß ich, Auswirkungen auf die restliche Organisation sind. Gerade jetzt, was so die ganzen Teamführungssachen angeht vielleicht. Oder vielleicht auch die strategischen Themen, wobei die bestimmt auch auf die Organisation dann wieder Auswirkungen haben. Aber gerade sowas wie der Operations-Bereich oder natürlich der Enterprise-Bereich, kann ich mir vorstellen, hat auch wahnsinnig viel Impact dann auf die gesamte Organisation. Also ist wahrscheinlich dann im Nachgang auch noch ein weiterer Change-Management-Prozess nötig, ja, weil wenn sich jetzt ein Team irgendwie neu aufstellt, hilft es ja nichts, wenn die Organisation sich nicht mit weiterentwickelt, sage ich mal.
Absolut. Also du hast recht, es gibt ein paar Themen, die kann ich in Isolation machen, aber ich glaube, es ist wirklich sehr wenig sind, weil selbst so typische Design-Themen wie Design-Sprache oder Design-Prinzipien, auch da muss ich eigentlich theoretisch, um das gut zu machen, mich auch mit anderen Business-Funktionen kurzschließen, wie Marketing und Branding und Gesamtstrategie und so. Also ganz oft hängen die Themen ja irgendwie auch zusammen. Und das ist auch eine meiner Kernmessages, die ich gerne gebe, ist wirklich als Designleader besser zu verstehen, wie man insgesamt eingebettet ist mit seinen Themen und da die Businesspartner sich auch zu suchen und zu kollaborieren. Ne? Also wenn ich sagen war, viele kommen ja auch und sagen, ich will jetzt mal Customer Journey und Journey Management machen und so. Das kann ich auch nicht alleine machen. Da muss ich verschiedene Stakeholder ranholen. Und je nachdem sind es halt eher Stakeholder aus der Produktentwicklung oder es sind Stakeholder im Bereich Marketing, Content oder eben auch ganz andere Bereiche, weil auch Teamführung kann ich mir zum Beispiel zu bestimmten Themen jemanden von HR dazu holen, weil da muss man auch das Rad nicht neu erfinden bei bestimmten Sachen. Deswegen ist für mich so eine Kernmessage wirklich, sich auch für die Führungsaufgaben so ein bisschen zu überlegen, wen brauche ich dafür, um das gut zu machen und mit wem muss ich zusammenarbeiten, um das gut zu machen. Und ja, ist Teil davon, ja.
Gibt es so einen typischen Prozess, also wenn du das Framework einsetzt, also was weiß ich, sind Teams in der Regel oder auch die Design-Leader daran interessiert, wirklich alle Punkte durchzuarbeiten oder kommt auch jemand und sagt, okay, ich will mir jetzt nur einen Punkt anschauen oder wie ist auch so der zeitliche Aufwand, also gerade jetzt so in Zeiten, die ein bisschen härter sind, aber das ist ja oft so, ne? Der Workload nimmt zu und hat man dann überhaupt Zeit für solche, sagen wir mal, im übergreifenden Sinne strategischen Themen, aber also wie gibt es so einen bestimmten Prozess, der vielleicht immer irgendwie ähnlich abläuft, wenn du das Design Leadership Framework in der Praxis einsetzt?
Ja, den gibt es schon und vor allen Dingen, glaube ich, ist es auch erwähnenswert, dass, glaube ich, die ganz, ganz große Mehrheit der Leute das ohne mich macht. Also ich habe bei Materialien, die ich quasi bereitstelle, also es gibt so ein Framework Guide, da kann man sich quasi durchlesen, was hinter jedem Aspekt so steht. Da sind auch so ein paar Templates drin, die man benutzen kann und es gibt ein paar YouTube-Videos und so. Also man kann sich da selber reinarbeiten und ich kriege also wirklich, ohne dass ich da jetzt so ein bisschen mit angehen will, ich kriege wirklich fast jede Woche Zuschriften von Teams, die das benutzen und super happy sind und sagen, das hat irgendwie nochmal so richtig was verändert. Also ich glaube, dass ich nur einen ganz, ganz kleinen Bruchteil überhaupt selber mache von den Firmen, die das einsetzen. Ich habe letzte Woche mit einem Design-Leader telefoniert in Schweden und der meinte, er war jetzt schon in zwei Organisationen, die das verwendet haben, von denen habe ich noch nie gehört. Im öffentlichen Sektor, also das passiert ganz oft. Aber wenn ich das Framework jetzt zusammen mit einer Firma mache, dann machen wir eigentlich den Prozess immer so, dass also im ersten Schritt ist das Framework ja erstmal ein Leitfaden und ein Guide, um ein mentales Modell erstmal für einen ja eigentlich abstrakten Bereich zu entwickeln, nämlich Design Leadership. Und das hat erstmal schon mal einen unheimlichen Wert in sich selber, weil das ganz vielen Menschen hilft, dass irgendwie, was vielleicht vorher sich mehr wie so ein Wollknäuel angefühlt hat von verschiedenen Themen und da muss ich mich vielleicht drauf konzentrieren und wir sollten ja auch Ops machen und ne, dass das erstmal so ein Überblick ist und damit auch die eigenen Gedanken und die eigene Arbeit strukturiert und man damit auch dann im nächsten Schritt bei so einem Assessment sehen kann, okay, welche Themen haben wir denn schon gut bearbeitet, welche Themen haben wir vielleicht noch nicht so gut aufgestellt oder sind vielleicht auch Blindspots dabei, so nach dem Motto, okay, mit dem Thema haben wir uns noch nie beschäftigt. Und Teil von so einem Assessment ist auch eine Priorisierung, um zu sagen, okay, die 2, 3, 4 Themen, die sind gerade am wichtigsten und mit denen sollten wir anfangen. Ja, also das ist so ein typischer Assessment-Prozess und den kann man auf viele Arten und Weisen machen, den kann man selber machen, ne? Also wenn jetzt ein UX-Leader zuhört und sagt, finde ich spannend, dann kann der sich das angucken und einfach für sich mal durchgehen, daraus ableiten, vielleicht ein paar Themen ableiten und man kann das genauso gut in einem kleinen Team irgendwie machen im Rahmen von einem Workshop. Wenn ich da mitmache, dann moderiere ich natürlich so einen Workshop, aber das ist eigentlich relativ selbsterklärend. Und schon dieses Assessment, also der Überblick und das Assessment sind unheimlich wertvoll, schon für viele Teams, weil sie ihnen eine Richtung geben. Und wo vorher vielleicht das vage war, worauf muss ich mich konzentrieren? Viele neue Designleader, also wer jetzt neu in den Job kommt, kriege ich auch oft das Feedback, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll und worauf ich mich konzentrieren soll. Und da hilft sowas also ungemein. Und im nächsten Schritt, wo ich auch oft dann dabei bin, ist eben so eine Ableitung von der Strategie daraus. Also wo wollen wir hin in den einzelnen Bereichen? Da kann man auch wirklich das Framework dann nehmen und sagt, okay, Experience, was ist da unser Zielbild? Operations, wie wollen wir zusammenarbeiten? Team, was wollen wir hier für ein Team sein, für eine Teamkultur haben? Ne? Also kann ich ein Zielbild entwickeln und daraufhin dann auch Maßnahmen, Initiativen festlegen, eine kleine Roadmap machen und schon habe ich irgendwie was in der Hand, um mein Team hinter mir so ein bisschen zu vereinen, auch mit Stakeholdern zu sagen, was ich da vorhabe, macht sofort einen professionelleren Eindruck auch, wenn ich das eben so ein bisschen strukturiert. Das ist immer so meine Message. Ich möchte, dass Designleader strukturierter arbeiten, ganzheitlicher und strategischer. Das sind so meine 3 Schlagworte. Ja, und dabei kann so ein Framework helfen. Und links und rechts kann man das natürlich auch für verschiedene andere Sachen nutzen. Wenn ich ein größeres Team habe, kann ich auch Leadership-Aufgaben zum Beispiel damit gut aufteilen. Ne? Wer macht ein Team bei uns? Wer macht Enterprise? Das hast du ja nicht. Du kannst nicht, wie du ja eingangs auch gesagt hast, du kannst nicht eine Person sein, die da 30 Themen beackert. Aber ich kann Themen priorisieren und dann kann ich zum Beispiel auch ein paar Principal oder Senior Designer in meinem Team Themen übertragen oder ich habe ein kleines Leadership-Team und man teilt sich auf. Und es ist auch spannend, ich habe letzte Sache dazu, ich habe vor einiger Zeit eine Guest Lecture von der Design- und CX-Chefin von der Telekom gehört. Und das ist eben auch spannend zu sehen, was jemand, der also in so einer hohen Position ist im Design, da kann man also ganz kurz zusammenfassen, die macht nur noch Enterprise. Ja, da gibt's gar keine anderen Themen mehr. Und das eben auch mit bestimmten Führungsebenen sich die Aufgaben auf dem Framework verändern, ne? Wo ich also meinen Fokus habe. Und so kann man also dieses Framework eben für verschiedene Sachen nutzen, um sich besser aufzustellen, aufzuteilen, einen Plan zu machen für sein Team. Ja.
Sind dann mit den einzelnen Bereichen auch quasi gewisse Rollen verknüpft? Also, dass ich sagen kann, okay, wie du jetzt sagst, ich bin vielleicht auf VP-Ebene unterwegs, deswegen ist für mich das Thema Enterprise halt wichtiger oder ich bin, weiß ich nicht, ich bin Teamlead und dann ist es also das Modul, was Teamführung angeht, vielleicht für mich wichtiger oder also hast du da so den einzelnen Ebenen auch Rollen oder Funktionen zugeordnet oder ergibt sich das dann praktisch so mehr aus der Praxis?
Ja, also was wir natürlich sehen, ist, dass wirklich keine Organisation gleich ist. Die Führungstitel sind überall anders und damit ja auch die Belegung davon. Aber ich würde schon sagen, dass es so ein paar typische Rollen gibt, die man raufmappen kann. Also zum Beispiel der alte Creative Director, den gibt's ja auch nicht mehr so oft, aber der, würde ich schon sagen, hat so die typischen Aufgaben im Experience-Bereich oft abgedeckt. Oder jetzt viele Rollen im Design Operations Management und auch im Design Program Management, die decken doch eher so den Operations-Teil ab und auch diesen Strategieteil, würde ich sagen, gerade Program Manager machen auch diesen Strategieteil oft mit. Also so das Team mit beurteilen, Maßnahmen ableiten, da so auch Programmmanagement eben, wie der Titel schon sagt, zu machen, das sehen wir schon. Teamlead, ganz klar. Ganz oft haben wir ja zum Beispiel sowas wie ein Head of Design und dann gibt es vielleicht noch 2, 3 Teamleads darunter in der Ebene, die dann für jeweils irgendwie sowas wie 7 bis 9 Personen zuständig sind, wenn wir jetzt ein größeres Team haben. Und da haben wir ganz oft den Fokus dann auch auf den Teamaufgaben, also Personalführung vor allen Dingen. Aber wir haben auch genügend Teams, mit denen ich auch ja dann arbeite, wo du ein Head of Design hast und der hat 5 Designer und die müssen auch alle irgendwie gucken, ja, wie sie ein paar von den Themen lösen. Und ja, also man kann das nicht pauschalisieren, aber es gibt schon so ein paar typische Rollen.
Wenn jetzt, was sicherlich der Fall ist, die Zuhörerinnen und Zuhörer neugierig geworden sind und das selber mal ausprobieren wollen, was können die jetzt als nächstes tun? Du hast ja schon gesagt, dein Framework-Guide steht zur Verfügung, aber was kann man jetzt als nächstes tun, um das Design Leadership Framework auch mal tatsächlich praktisch auszuprobieren?
Ja, also ich glaube so, dass das Einfachste wäre, also wirklich sich einfach ein bisschen in die Materialien reinzuschauen. Ich habe eine Internetseite vom Framework. Die ist ganz klar designleadershipframework.de, alles zusammen. Und da gibt es einen Materialressourcenbereich, wo man also diesen Framework Guide findet, auch ein paar alte Präsentationen, Videos und so weiter. Also da kann man sich einfach, ohne dass ich da irgendwie dabei bin, damit einlesen und das auch verwenden. Aktuell arbeite ich noch an einem Set von Miro-Templates, weil ich das, also es kam jetzt auch so als Wunsch aus einigen Teams, dass man eben da auch schon so was Fertiges vielleicht, so wie wir es auch von anderen Miro-Templates kennt, so wo so ein bisschen der Prozess auch schon mit drin ist, mit verschiedenen Steps und Modellen. Und da bin ich gerade dran. Und da gibt es eine Beta-Version, ist noch nicht öffentlich, aber ich würde jetzt einfach mal sagen, wer zuhört und sagt, würde ich gerne ausprobieren, der kann mir gerne schreiben auf LinkedIn und dann teile ich das auch gern. Und perspektivisch arbeite ich noch an einem etwas längeren Handbuch für das Framework, wo man also noch ein bisschen mehr erfahren kann als in so einem kleinen PDF. Und ja, aber mit einem kleinen 2-Jährigen zu Hause kommt man da gar nicht so oft dazu.
Ja, ich kann mich noch dunkel erinnern, ja, meine Kinder sind da schon groß. Aber.
Genau. Ja, super. Ja, und man kann mich natürlich auch ansprechen, wenn man jetzt wirklich irgendwie Support oder Hilfe für sein Team braucht. Das geht natürlich auch.
Wir verlinken auf jeden Fall die Adresse in den Shownotes und auch deinen LinkedIn-Kontakt natürlich, dass dann genau interessierte Zuhörerinnen und Zuhörer sich da mal reingucken können und, wie du sagst, dich ansprechen können direkt. Du hast vorhin das Leadership Retreat erwähnt. Das heißt, da habt ihr einen praktischen Workshop gemacht mit Design-Leadern und genau, hast du da noch so ein paar Sachen, die sich daraus ergeben haben, die du noch teilen möchtest?
Ja, da gibt es für mich eigentlich einen ganz spannenden Insight, den ich auch, den ich gerne teilen will. Nämlich, lustigerweise gestern gab es erst einen Artikel von Andy Pullane, den kennt man ja auch so ein bisschen aus dem Design-Leadership-Bereich und da stand, so ganz sinngemäß drin, als Design-Leader kann es einsam werden. Ja, vorher bist du in einem Team und du tauschst dich aus. Und dann hast du eine Führungsrolle und auf einmal bist du ein bisschen alleine. Und seine Message war so ein bisschen find your people. Also finde irgendwie Leute, mit denen du dich austauschen kannst. Andere Design-Leader oder andere Führungskräfte in deiner Firma oder so. Und das ist für mich auch der Kern von dem Design-Leadership-Retreat gewesen. Ne? Also eigentlich dachte ich so, na, der Fokus liegt auf der Wissensvermittlung und wir kommen hier zusammen und lernen das Framework und natürlich haben wir auch eine schöne Natur drumherum. Also wir haben das in einem Waldhotel gemacht und es war, ja, sollte also eine schöne Arbeitsatmosphäre sein. Und was letztendlich passiert war, ist, dass da also über ganz schnell, ganz kurze Zeit eine unheimliche Gruppendynamik kam. Die Leute waren völlig aus dem Häuschen, dass sie auf einmal mit 9 anderen Design, die X-Leadern, da sitzen die gleichen Themen haben wie sie, die gleichen Herausforderungen. Und du konntest wirklich so merken, wie sich da auch so eine Erleichterung einstellte, so nach dem Motto, ich habe nicht als Einzige das Problem. Und das ist also auch wahnsinnig toll, war sich dann über bestimmte gemeinsame Themen auszutauschen, Best Practices auszutauschen. Hey, dann sagt die eine, guck mal hier, das Thema haben wir so gemacht, macht den Rechner auf, zeigt mal irgendwie ein Modell. Die anderen gucken rüber, sagen, cool. Und also das war für mich so wieder ganz toll zu sehen, wie wichtig so ein Peer-Austausch ist. Oder ja, kollegialer Austausch ist, glaube ich, das deutsche Wort. Und ja, dass das also in so einem Rahmen natürlich toll funktioniert, aber dass es natürlich auch jeder Einzelne, der zuhört, überlegen kann, okay, wie kann ich so eine Gruppe finden irgendwie, ne? Also, weil es unheimlich hilfreich ist.
Hast du da noch jetzt quasi abschließend einen Tipp für Nachwuchsführungskräfte oder Leute, die sich in dem Bereich weiterentwickeln wollen? Ein Tipp könnte vielleicht sein, sucht euch gleich Gesinnte und Verbündete und Menschen, die in ähnlichen Rollen seid wie ihr. Aber hast du sonst noch irgendwelche Tipps für die angehenden Führungskräfte und solche, die es werden wollen, was du denen noch auf jeden Fall mit auf den Weg geben möchtest?
Ja, ich glaube, das, was ich eingangs schon ein bisschen gesagt habe, also was man ja ganz oft merkt, ist irgendwie, du bist UX-Designer und du bist ein super UX-Designer und deswegen wirst du jetzt befördert und darfst ein Team leiten oder so. Und auf einmal werden ganz andere Skills von dir verlangt. Und dass man da irgendwie sich da auch nicht irgendwie schlecht fühlt, weil man das nicht sofort alles kann, sondern sagt, ja, ist ja klar, ist ein anderer Job. Und dass man sich dann eben da auch proaktiv bestimmte Themen einfach sich dann einliest in Business-Themen, in Personalführungsthemen. Was gibt's denn da für Werkzeuge? Welche Konzepte soll ich da irgendwie kennen? Also was ich schon gesagt habe, ne, auch mal verstehen, was ist ein Business-Model? Wie wird hier Geld verdient? Wer sind meine Stakeholder? Und ja, so dass man da schaut, dass man sich dieses Business- und Management-Wissen, was man braucht in der Position, was wir aber oder viele, ich jetzt gerade nicht, aber viele, die in dem Job sind, eben in der Uni nicht mitbekommen, in der klassischen UX- oder Designausbildung, dass man sich das proaktiv raufschafft, da auch die Weiterbildungsangebote nutzt, die man vielleicht haben kann in der Firma. Das finde ich super wichtig, weil dann hat man einfach eine einfachere Zeit, gerade in der großen Organisation, wo es eben viel um ja, Alignment und Stakeholder und irgendwie ja im weitesten Sinne Politik auch geht, dass man da nicht untergeht als UX-Leader.
Kann ich nur bestätigen, also genau das ist auch meine Erfahrung, ne? Das gilt ja eigentlich für viele Führungspositionen. Man wächst rein und hat die Skills, die man eigentlich für den neuen Job braucht, vielleicht noch gar nicht so richtig. Und genau, kann ich nur hundertprozentig unterschreiben. Ja, super, Katharina. Vielen Dank für deine Insights. Du hast es schon gesagt, alle, die sich für das Design Leadership Framework interessieren, können sich dein Framework Guide runterladen. Wie gesagt, verlinken wir alles in den Show Notes. Auf LinkedIn bist du auch erreichbar. Und insgesamt freuen wir uns natürlich immer über Rückmeldungen, am besten über LinkedIn oder die anderen Kontaktmöglichkeiten, die wir noch in die Show Notes packen. Dann würde ich sagen, an der Stelle ganz herzlichen Dank. War ein spannendes Gespräch, und viele wichtige Insights dabei für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Und ja, hast du noch am Schluss einen Ausblick vielleicht auf Sachen, die du in der Zukunft vorhast?
Also, ja, ich glaube, es bleibt spannend. Bei mir gibt es immer mehr Ideen als Zeit. Und ja, ich hoffe einfach, ja, dieses Jahr werden wir wieder das Leadership Retreat machen, auch wieder im Wald, im Waldhotel und werden noch mehr Fokus auf den Austausch legen diesmal. Und ja, ich hoffe einfach, ja, dass ich meine Vorhaben, wie das Buch zum Beispiel oder eben weitere Sachen für das Framework erstellen, dass ich das gut schaffe, weil das eben für, wie wir gesagt haben, meine Motivation ist einfach da möglichst viel Nutzen zu stiften für die Designleader, dass die einfach gut arbeiten können. Und ja, so kann man es, glaube ich, zusammenfassen.
Sehr schönes Schlusswort. Genau, das ist ja im Prinzip auch meine Motivation für den Podcast hier und deswegen ist es ganz toll, dass du heute deine Insights geteilt hast. Vielen Dank und danke an alle Zuhörerinnen für die Zeit. Und genau, wir bleiben immer sehr gerne in Kontakt und freuen uns natürlich auch über gute Bewertungen auf den üblichen Podcast-Portalen. Jawohl, Dankeschön. In diesem Sinne, macht's gut. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.